Meyer und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 17, noch 6 Wochen, bis auch Deutschland seine russischen und chinesischen Maulwürfe ins Europaparlament wählt. Hier ist Berlin, hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße zurück aus der Ukraine, nun wieder im Studio, meinen Kollegen Andreas Niesmann.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich bin tatsächlich wohlbehalten zurück in Berlin und ich freue mich diese Woche sehr auf eine tolle Kollegin, die Sie alle aus dem Fernsehen bestens kennen. Die Investigativjournalistin und Moderatorin Anja Reschke gibt uns die Ehre in unserem kleinen Podcast.
Und zu dritt reden wir unter anderem über die folgenden Themen der Woche.
Hoch die Hände! Wirtschaftswende?
Kann die FDP mit ihrem Thesenpapier zur Wirtschaft die Ampel erpressen oder sprengen?
Die Chinesen und der Contra-Kra.
Kreml-Schmiergeld? China-Spionage? Höcke-Prozess? Warum schaden der AfD ihre Skandale nicht?
Und Ehe für alle, das Geld für mich?
Wir reden mit Anja Reschke darüber, warum sie Journalismus mit Satire mischt und was sie dabei über die Hochzeitsbranche und die deutschen Ehegesetze herausgefunden hat. Es war, und das habe ich noch nie gesagt, eine volle Woche. Aber ehe ich die vielen Stichworte nenne, muss ich natürlich zuerst Andreas zurück im heimischen Studio-Bunker begrüßen. Zurück aus der Ukraine. Wie war es? Wie war die Rückfahrt? Auch wieder 11 Stunden lang?
Ich glaube, sie war sogar noch ein bisschen länger, ehrlicherweise. Also, Na, wir sind ähnlich lange Zeit mit Autos über Land gefahren, aus Kiew in Richtung Süden. Da hatten wir so gepanzerte Jeeps und fuhren über sehr huckelige, sehr marode Straßen und sind dann über die ukrainisch-moldauische Grenze nach Moldau gefahren. Dann auch noch mal 2 Stunden bis Chisinau, wo die Hauptstadt war. Da mussten wir noch eine Hand schütteln. Also wir im Sinne von Robert Habeck musste die schütteln vom moldauischen Premierminister. Und dann durften wir endlich mit dem Flugzeug zurück.
Und dann, wie ist das, wenn ihr immer so ewig da in einer Delegation reist, drehen alle durch und gehen sich an die Gurgel, oder?
Naja, es gibt natürlich irgendwann schon so ein bisschen sowas wie ein Lagerkoller. Da fühlt der kurze Schlaf, spielt da sicherlich eine Rolle. Aber es war am Ende eine sehr harmonische Stimmung innerhalb der Reisegruppe. Man hat ja dann durchaus auch die Chance, dem Minister dann mal ein bisschen näher zu kommen, ihn nur so ein bisschen privat zu erleben. Also auf der Rückfahrt nicht, so auf der Hinfahrt im Zug konnte er zu fortgeschrittener Stunde eine Runde Skat mit Robert Habeck mal spielen. Habe ich festgestellt, er kann das ziemlich gut, also bedeutend besser als ich. Auf der Rückfahrt war es dann ein Ticken weniger kuschelig. Wir saßen immer mit 2 oder 3 Kollegen in gepanzerten Jeeps, wo so ein Büroschlappi wie ich 2 Hände brauchte, um die Tür überhaupt aufzumachen. So dick waren die. Und ja, und irgendwie atmet man dann schon auch auf, wenn man aus dem Land rauskommt, muss man schon sagen.
Da seid ihr ja dann auch an diesem frisch bombardierten Hafen vorbeigefahren und so. Wie ist deine Bilanz? Was hast du aus der Reise gelernt?
Ja, das ist ja, was auch mein Fazit von dieser Reise so ein bisschen ist, man lebt in der Ukraine, hat man so eine interessante Mischung aus einer permanenten Bedrohungslage und Alltag. Hm. Die Sicherheitsleute sagen dynamische Lage, es kann sich schnell ändern, also de facto kommt einfach ständig irgendwie ein Luftalarm und wir hatten, glaube ich, am letzten Tag 4 oder 5 davon. Die Ukrainer haben alle eine App auf ihrem Handy, Air Alert heißt die und ich habe dir das mal mitgebracht, wie sich das anhört. Komm, das hören wir uns mal an.
Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness.
Alter Schwede, ja, gut, da schreckt man natürlich zusammen, das kann ich mir vorstellen.
Ja, vor allen Dingen, wenn dann die Sirenen draußen auch noch gehen. Das geht schon durch Mark und Bein und das Interessante ist, diese Stimme, die du da gerade gehört hast, das ist Mark Hamill und die Älteren werden sich erinnern, das ist Luke Skywalker aus Star Wars, der das spricht. Zelensky persönlich soll den dafür breitgequatscht haben, dass er das macht und dadurch die ganze Star Wars-Gemeinde auf Seiten der Ukraine gezogen hat. ganz hübsche Geschichte und auch der Satz ist ja ganz lustig, ne? Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Also deine Selbstüberschätzung ist deine Schwäche.
Das gilt immer. Ja, das gilt immer.
Und man merkt ja, die Ukrainer nehmen das ein bisschen mit Humor. Es ist auch so, dass diese App natürlich ständig dröhnt. Das ist so ein bisschen dieser Covid-App. Ne? Wir erinnern uns irgendwie, die Corona-Warn-App, irgendwann war das Ding ständig rot und es hat dann auch keinen mehr interessiert. Ein ganz bisschen ist das mit den Air Alerts auch so. Aber eine Ausnahme, die Ukrainer gucken schon immer nach. Es gibt so Telegram-Gruppen, die ziemlich gut informiert sind. Was ist da gerade losgeflogen in Russland? Ist das eine Rakete? Ist das ein Flugzeug? In welche Richtung geht das? Und davon machen die so ein bisschen abhängig, wie sie sich dann weiter verhalten. Und es gibt dann verschiedene Verhaltensmechanismen. Also als morgens in Kiew der Alarm war, da hieß es eigentlich Room to Room. Also das bedeutet, man geht von der Außenwand weg, Badezimmer zum Beispiel und so. Und habe dann aber mitbekommen, auch über die internen Gruppen, dass Robert Habeck sich selber in den Schutzraum begeben hat. Und dann hat natürlich auch meine Berichterstatter-Neugierde ist dann durchgeschlagen. Und da wollte ich natürlich mal gucken, wie das ist mit dem Minister im Bunker. Und da bin ich da auch untergelaufen. Bunker ist ein großes Wort. Es ist am Ende eine Tiefgarage, in der sie es versucht haben, so ein bisschen nett auszustaffieren, wo man sich hinsetzen konnte, wo es auch einen Kaffee gab und so weiter. Es gab sogar Betten, in denen man hätte weiterschlafen können. Mhm. Und Robert Habeck hat es tatsächlich auch versucht, noch eine kleine Mütze Schlaf zu nehmen. Es war ja 4 Uhr irgendwas. Und musste dann aber irgendwann aufgeben, weil die Journalisten so laute Witze gemacht haben. Und dann kam er so leicht maulend an unseren Tisch. Das hat es dann aber irgendwie mit Fassung genommen. Und,
Mann, da kriegt der Vizekanzler nicht mal Schlaf im Kriegsgebiet wegen dir. Und wie geht es dann zu Ende, so eine Situation?
Ja, man wartet dann am Ende eigentlich, bis irgendwie was passiert. Wir haben ziemlich lange morgens in diesem Bunker gesessen, ich glaube 1,5 Stunden. Und dann kommt irgendwann die Entwarnung auch wieder per App. Und dann meldet sich auch wieder Luke Skywalker und sagt also, Air Alert ist vorbei. Und er sagt dann sogar ne, den berühmten Satz, May the Force be with you, also möge die Macht mit dir sein.
Apropos Amerika und Ukraine, da gab es ja diese Woche auch Big News. Der Kongress hat jetzt insgesamt, also Mitte der Woche auch der Senat, die lange erwarteten Ukraine-Hilfen abgesegnet. Sehr gute Nachrichten für die Ukraine. Also sie, jetzt werden sie den Krieg nicht damit gewinnen, aber es hieß schon, dieses Jahr werden sie damit sozusagen durchstehen können. Ähnlich umstritten in den USA und auch Teil dieser Abstimmung, dieser nächtlichen Abstimmung, die Israel-Hilfen, die ja vor allen Dingen bei den Demokraten schwer umstritten sind, weil es da eine sehr starke Pro-Gaza-Bewegung gibt und auch ein potenzielles TikTok-Verbot, also die Aufforderung, dass zumindest das USA-Geschäft nicht mehr vom chinesischen Staatskonzern verantwortet wird. Das ist gut, jetzt kurz nachdem Scholz da beigetreten ist und in China war. Aber auch die EU zieht ja gerade gegenüber TikTok die Daumenschrauben an, können wir vielleicht ein andermal bereden. Aber jedenfalls apropos China, und das ist natürlich auch noch eine Geschichte der Woche, die Alternative für China, also die AfC, die AfD. Wir hatten ja schon den Skandal um den Mann, der auf letzten Platz 2 bei der Europawahl steht, Peter Büstron, der russisches Schmiergeld genommen haben soll, behauptet der tschechische Geheimdienst und so weiter, ist da also schwer unter Beschuss. Und Listenplatz 1, Dr. Maximilian Krah aus Dresden, da sieht man mal, von wegen keine Ossis in Führungspositionen. Der ist nun auch doppelt gleich angeschlagen. Zum einen auch bei ihm heißt es, er hat Kreml-Schmiergeld über indirekte Kanäle bekommen. Und zum anderen ist ein Mitarbeiter von ihm diese Woche festgenommen worden, ein Deutsch-Chinese, der für China spioniert haben soll.
Und das ist nicht nur irgendwie so ein oberflächlicher Verdacht, sondern da hat sich der Generalbundesanwalt eingeschaltet. Da ist man sich ziemlich sicher, dass die Indizien dafür ausreichen. Der ist direkt nach Karlsruhe geflogen, beim BGH vorgeführt worden und auch direkt in Haft genommen worden. Ja, also da ist der Verdacht ist schon sehr schwerwiegend an der Stelle, muss man ganz klar sagen.
Also ich sehe das vor allen Dingen als menschliche Tragik. Das ist ja der Mann, mit dem Maximilian Krah in Karlsruhe noch beweisen wollte beim Prozess gegen den Verfassungsschutz, dass die AfD gar nicht rassistisch sein kann, weil er hat ja einen chinesischen Mitarbeiter und jetzt diese schwere Enttäuschung.
Ja.
Und Parteichef Krupalla musste bei Mioska Stellung beziehen zu diesen ganzen Skandalen und er sagt zu diesem Schmiergeldskandal, Korruption gibt es nun mal in allen Parteien. Ja. Das ist jetzt die neue Ausrede. Die AfD ist im Mainstream angekommen.
Ja, absolut. Also Krupalla war sowieso, finde ich, komplett überzeugend bei Mioska. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, weil dann hat die Moderatorin ihm so frauenfeindliche, sexistische Aussagen aus dem Buch von seinem Spitzenkandidaten Krah vorgelesen, dass das weibliche Gehirn zu klein ist für Führungsaufgaben und die Frau dafür gar nicht geeignet ist und so. Und dann kam er da so in die Enge und sagt dann am Ende, na weiß ich, ob der das selber geschrieben hat. So. Und da muss ich schon sagen, da habe ich mich wirklich gefreut, dass ich so an den letzten Wahlkampf gedacht. Und also bei Baerbock war es das Problem, dass sie ihr Buch nicht selbst geschrieben hat. Und bei der AfD ist es die Ausrede.
Genau, ist das schon Entzauberung oder wie reagieren die Umfragen? Im Moment sieht es ja so aus, als ob der AfD all das immer noch nichts schadet. Warum schadet ihr eigentlich nichts? Oder schadet es ihr doch? Und wenn nicht, was schadet ihr dann? Und über das alles und noch vieles mehr können wir jetzt reden mit unserem Gast.
Wir freuen uns heute auf eine vielfach preisgekrönte Journalistin mit einem Namen wie Donnerhall. Dass zum Beispiel der damalige AfD-Fraktionschef Alexander Gauwein ihren Namen mit allem Übel und aller Manipulation im öffentlich-rechtlichen Fernsehen aus seiner Sicht in Verbindung gebracht hat, inspirierte sie zum Namen ihrer eigenen Show, die seit vorigem Jahr im ersten läuft und nun schon in der 5. Staffel.
Davor hatte sich die gebürtige Münchnerin einen Namen gemacht, weil sie schon seit 2001 und bis heute das Politmagazin Panorama für den Norddeutschen Rundfunk moderiert, das ebenfalls im ersten läuft. Jahrelang hat sie in Management- und Führungspositionen des Senders gearbeitet, aber gleichzeitig gehörte sie auch Merkel-mäßig lange zum Moderatorenteam des Medienmagazins ZAP, und zwar bis 2019. Und lange Verbindungen hat sie außerdem zum Satire-Magazin Extra 3, für das zuerst lange geschrieben hat und das sie in den Nullerjahren auch moderiert hat.
Und seit dem vorigen Jahr verbindet sie nun auch noch diese beiden Neigungen in ihrer eigenen Show im ersten, deren Namen, wie gesagt, sich AfD-Mann Gauland ausgedacht hatte, nämlich, sie haben es längst erraten, Reschke Fernsehen. Neue Folgen davon gibt es an diesem Donnerstag und dann an jedem Donnerstag. Und wir begrüßen heute live und in Farbe Anja Reschke.
Hallo, schönen guten Tag.
Frau Reschke, wir haben es gerade schon gesagt, an diesem Donnerstag geht die 5. Staffel in die nächste Runde. Das heißt, die Sendung ist erfolgreicher, glaube ich, als viele vorher dachten, vielleicht auch Sie selbst, weiß nicht. Was ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis? A, die klare Zielgruppe, so treue Anhänger wie bei Trump, oder B, dass Sie gekonnt zu den Konvertierten predigen, also sich immer den Applaus aus der eigenen Blase abholen, oder C, dass Sie genug Klamauk drin haben, damit die Wirtschafts- und Politikthemen nicht so öde sind?
Das sind ja gleich drei Unterstellungen auf einmal. Das geht ja nun wirklich nicht.
Oder D, das müssen Sie sagen.
Naja, der Versuch ist einfach, ein Konzept zu machen, wo man sagt, es geht um Inhalt und um Recherchen und um Journalismus, und der kriegt ein neues Gewand, eine neue Form, Journalismus wahrzunehmen. Eine andere Form, neben den vielen anderen, die es schon gibt. Wir haben es mal ganz schön werbespruchmäßig Glanz für Relevanz genannt. Und das scheint anscheinend zu funktionieren. Und die Zielgruppen, würde ich denken, sind eigentlich vielleicht auch eher Leute, die sich jetzt eben nicht die Spiegel-Titelgeschichte durchgelesen haben oder vielleicht nicht die den Dokumentarfilm im ersten angeguckt haben, sondern eben sagen, ach, guck mal, aber die gibt's übrigens auch, ja, da habe ich jetzt einen netten Abend und habe irgendwie noch was Schlaues, Interessantes erfahren. So, und das ist quasi etwas, wie soll ich sagen, barrierefreier. Barrierefreierer Zugang zu Informationen. Aber es ist trotzdem ganz schön dicht, ehrlich gesagt. Ganz schön viel Information noch drin.
Wir haben uns dieses Konzept ehrlicherweise auch mal, als wir diesen Podcast konzipiert haben, so ein bisschen überlegt. Wir sind ja Hauptstadtkorrespondenten und haben dann gesagt, naja, wir versuchen auch irgendwie Politik in dem Podcast zumindest ein bisschen lockerer zu vermitteln, ein bisschen satirischer, auch mal einen Witz zu machen. Ist das was, wo Sie glauben, das ist die neue Form des Journalismus? Weil andersrum gehen ja auch Satiriker hin, wie Böhmermann zum Beispiel, und machen richtige, echte journalistische Recherchen auf einmal. Also ist das irgendwie die Antwort darauf, dass klassischer, echter Schwarzbrot-Journalismus vielleicht nicht mehr so die Einschaltquoten oder die Leserschaft erreicht, wie das früher noch war?
Ich finde es lustig, dass es irgendwie ein tiefes Bedürfnis von uns allen Journalisten, immer das eine gegen das andere zu stellen. Das habe ich jetzt schon ganz oft festgestellt. Ich weiß gar nicht, warum wir das machen, weil ich jetzt nicht erkennen kann, dass Menschen sich von Nachrichten abwenden oder von Hauptstadtjournalismus abwenden oder von gut gemachten Dokumentationen oder von ausgereiften längeren Hintergrundstücken, die geschrieben werden, oder auch von Recherchen. Also ich meine, man darf ja nicht vergessen, die größte Recherche, die, finde ich, das meiste ausgelöst hat seit wirklich sehr langer Zeit, ist die Recherche von Korrektiv gewesen. Das ist nun kein satirisch verpackter, lustiger Wochenrückblick, sondern es war eine saubere, ordentliche, investigative, große Recherche, die das ganze Land in Unruhe gebracht hat. Also ich kann gar nicht erkennen, dass der klassische Journalismus irgendwie ins Hintertreffen gerät, sondern es ist einfach eine weitere Spielwiese. Zum Beispiel neulich hat Böhmermann eine Sendung gemacht über Cum-Ex und den Kanzler und die Warburg Bank. Da saß ich wirklich staunend davor, weil ich dachte, also tut mir leid, das weiß ja nun eigentlich, dachte ich, wirklich jeder in diesem Land. Jetzt komme ich ja von Panorama, die diese Geschichten damals, vor allem die Verbindungen, die es gab zwischen Senatskanzlei und Warburg Bank zu dem Thema Cum-Ex, die hier das ja mit aufgedeckt hatte. Da saß ich also doch staunend davor und dachte mir, ist ja irre. Und wenn man sich aber die Kommentare drunter durchliest, stelle ich fest, dass eben viele Leute nicht mal diese Geschichte, die Verbindung des Kanzlers zu Cum-Ex, mitgekriegt haben. So, und dann ist es noch eine weitere Form. Also ich glaube, wir können gar nicht, wie soll ich sagen, oft genug an so vielen Stellen wie möglich versuchen, saubere Informationen rüberzubringen.
Ich glaube, da sind wir uns sofort einig. Aber ich versuche es trotzdem nochmal auch ohne den Gegensatz aufmachen zu wollen, weil wie gesagt, wir versuchen ja auch beides und denken vielleicht auch deswegen so oft drüber nach. Aber vielleicht ist es ja doch auch für den einzelnen Journalisten dann doch ein Problem. Ist zumindest eine Frage, die wir uns durchaus mal gestellt haben. Ne? Also macht man als, Sie sind die harte Investigativreporterin viele Jahre gewesen, wir sind so die Hauptstadtkorrespondenten und wenn man dann auf dieses satirische Terrain sich bewegt, läuft man Gefahr, an seiner eigenen Glaubwürdigkeit, an seinem eigenen Nimbus was zu verlieren oder würden Sie sagen, bleibt man locker?
Naja, ich glaube, das ist eine sehr schmale Grenze und da muss man auch aufpassen. Deswegen ist zum Beispiel, habe ich auch, also wir haben ja lange daran gearbeitet an dem Format und überlegt, wie das sein soll. Und ich habe zum Beispiel gesagt, ich kann nicht, weil das entspricht nicht meiner journalistischen Haltung, Witze machen oder Unterhaltung machen, die quasi zum Ziel hat, jemanden anderen zu zerstören und eine richtig fette Punchline zu machen, die im Prinzip auf Kosten von jemand anderem geht, wenn es nicht sich mit Journalismus deckt. Ich finde, das ist überhaupt keine Aufgabe von Journalismus, irgendjemanden bloßzustellen. Deswegen mache ich zum Beispiel jetzt auch keine Körperwitze. Finde ich zwar sowieso blöd, finde ich auch im Journalismus blöd, aber werden sehr oft gemacht in satirischen Formaten. Die gibt's bei mir nicht. Namenswitze, ja, also so platte, einfache, irgendwie würde ich versuchen zu vermeiden, sondern eigentlich muss sich der Humor oder die Absurdität aus der Sache ergeben. Und ich meine, das wissen Sie als Hauptstadtkorrespondenten ja nun auch, es gibt genügend Situationen, die man im politischen Alltag erlebt, die in der Tat skurril und absurd sind. Auch wenn wir jetzt auf das Politische gucken, und das kann man ja aufspießen und auch daraus kann man was Unterhaltsames machen. Deswegen ist die Frage total richtig. Ich finde, man muss schon aufpassen und ich bin und bleibe schon Journalistin. Und deswegen muss auch das, was ich sage, stimmen. Also das, da ist richtig, da ist genauso viel Arbeit drin wie für eine Doku, ne? Also da wird recherchiert und das wird 10-mal gegengecheckt und wir konfrontieren natürlich auch die Gegenseite, wenn es Vorwürfe gibt, die wir erheben. Selbstverständlich wird es juristisch geprüft, selbstverständlich geht es nochmal durch den Faktencheck, durch die Dokumentation. Also das ist jetzt nicht einfach irgendwas dahingelabertes, sondern es ist Journalismus. Es ist nur ein bisschen lockerer erzählt oder, keine Ahnung, mal durch eine visuelle Idee anders dargestellt, als man das jetzt beispielsweise bei Panorama machen würde. Weil man muss ja auch mal ehrlich sagen, Sie haben es ja einfacher, wenn Sie sonst schreiben. Aber wenn man im Fernsehen ist und über politische Sachen, eine Steuerreform ist jetzt auch nicht so, optisch so ein wahnsinnig dankbares Thema, ne? Oder weiß ich nicht, auch ein Investigationsbericht, da hast du meistens abgefilmte Außentotalen, also Briefkastenfirmen sind auch so mittellustig im Fernsehen.
Parkplätze.
Abgefilmte Papierstapel, Reporter, die sich verzweifelt am Kopf kratzen und irgendwas in ihre E-Mails schreiben, so, weil wir uns ja über sowas hangeln müssen. Von daher ist das jetzt einfach ein anderer Versuch.
Unter dem Radar.
Aber in dieser Woche haben Sie ein ganz bildgewaltiges Thema sich ausgesucht. Das läuft nämlich unter der Überschrift, das Private ist politisch. Sie sezieren die völlig aufgeblasene Hochzeitsindustrie. Also sehe ich das richtig? Jetzt geht es auch noch gegen die letzte private Insel des althergebrachten Traditionellen bei Ihnen.
Ja, das ist richtig. Die letzte althergebrachte private Insel. Vor allen Dingen ist sie ja so sehr privat, wenn man einmal in Social Media guckt. Dann ist es ja unglaublich, wie privat Hochzeiten, Anträge, Junggesellenabschiede. Ich weiß nicht, was alles. Das ist ja unglaublich. Ja, also dieses Thema Hochzeit, das ist jetzt natürlich kein schweres politisches Thema, das muss man zugeben. Es ist aber, ich wollte ja auch immer gesellschaftsrelevante Themen machen und ich finde es schon interessant, wie sich in diesem Thema Hochzeit, wie in so vielen Dingen, ein unfassbarer Ausdrucksdruck manifestiert hat. Menschen müssen dauernd durch eine Hochzeit oder durch Geburtstage oder durch Hochzeitstorten oder durch Junggesellenabschiede oder durch tolle Fotos von sich ausdrücken, was sie besonders geschaffen haben. Und das ist, finde ich, ein sehr gesellschaftlich interessantes Phänomen. Und das drückt sich am Thema Hochzeit natürlich besonders gut aus, weil es ja der schönste Tag im Leben ist, das größte Fest und überhaupt. Und wenn man sich mal anguckt, wie viel da an Geld verdient wird und auch ganz ehrlich, welcher Druck auch auf diesen Eheleuten oder werdenden Eheleuten liegt, da ein Hammer-Event hinzulegen, ist es schon wirklich bemerkenswert.
Was sind so die krassesten Beispiele, die Sie da gefunden haben? Also ich hatte mal eine Fotografin, die erzählt hat, die waren irgendwie mit 3 Fototeams auf einer Hochzeit relativ wohlhabender Menschen. Da wurde Video gedreht, nachher High Class zusammengeschnitt. Also musste man fast weinen, wenn man es dann gesehen hat, mit toller Musik und so. Aber da werden dann auch schon mal irgendwie hohe 5-stellige Beträge fällig.
Also die Hochzeiten sind per se selber sehr teuer. Aber ich glaube so, dass In diesem Punkt bemerkenswerte fand ich doch das Thema Junggesellenabschied. Auch das macht man nicht mehr einfach. Man geht mit seinen Kumpels oder Freundinnen, weiß ich nicht, zieht durch die Stadt mit einem Kasten Bier oder trifft sich oder macht wie ganz früher mal einen Polterabend. Sondern auch das ist inzwischen längst Agenturgeschäft mit Reisen in sämtliche europäischen Großstädte und dann, keine Ahnung, Paintball schießen ist doch von den harmlosen. Du kannst mit russischen ausgemusterten Panzern durch die Gegend fahren. Du kannst dir kleinwüchsige Menschen mieten, die du an dich ketten kannst. Und also das sind schon wirklich echt harte Angebote. Ja, also das hat alles eben so ein noch viel krasseres und bescheuerteres Ausmaß angenommen. Mhm. Und es ist eben nicht so, dass diese Angebote nicht gebucht würden. Also es ist jetzt nicht nur irgendwas, was sich, weiß ich nicht, irgendwelche extremen Junggesellenabschiede ausdenken, sondern es wird schon, also Bier, Babes und Ballern ist das beliebteste Angebot.
Und jetzt ist es natürlich so, dass sie zum einen da mal irgendwie das aufspitzen können und ja sagen, wo haben wir uns da eigentlich als Gesellschaft hin entwickelt? Aber da gibt's jetzt keinen politischen Handlungsbedarf. Nun haben wir aber im Vorgespräch, haben sie uns schon verraten, auch politisch haben sie gemerkt, dass irgendwie Deutschland gar nicht so modern ist. Nicht nur, dass es sich kleinwüchsig zum Junggesellenabschied mietet, sondern auch die Ehe gar nicht so modern geregelt ist, wie wir das eigentlich alle dachten.
In der Tat war es so, als wir uns dann mit dem Thema Hochzeit und Ehe beschäftigt haben, dass wir auf den Güterstand gekommen sind und wir in Deutschland alle Ehen, die in Westdeutschland und später dann Gesamtdeutschland, in der DDR war es nämlich anders, geschlossen wurden, werden geführt als sogenannte Zugewinngemeinschaft, ein sehr schönes Wort. Alle Menschen denken, dass man all das, was in der Ehe erwirtschaftet wird, dem Ehepaar gemeinsam gehört. Stimmt aber gar nicht, wie wir festgestellt haben. Denken aber wirklich 90% der Deutschen. Ich dachte das übrigens auch.
Klingt ja schon so.
Genau. Genau. Ist aber während der Ehe nicht so, sondern es ist so, dass derjenige, der Vermögen anhäuft oder verdient oder erwirtschaftet, dem gehört das auch. Das heißt, der andere, der kein Vermögen erwirtschaftet, weil er meinetwegen auf die Kinder aufpasst oder den Haushalt versorgt oder sowas, ist eigentlich immer darauf angewiesen, den Vermögenden zu fragen. Das muss man jetzt nicht so leben und wird auch sicher in ganz vielen Ehen nicht so gelebt, aber rechtlich ist es eben so. Mhm. Du hast kein Recht, auf das Konto deines Mannes zu gucken oder zu wissen, wie viel Geld der überhaupt hat. Das heißt, du musst irgendwie immer fragen. Du musst ihn irgendwie bitten. Du musst irgendwie darum bitten, dass du da Zugriff hast. Und das ist vor allem interessant in dem Moment, wo eine Ehe in die Brüche geht. Mhm. Nehmen wir mal an, ein Ehepaar. Er arbeitet, sie kümmert sich um die Kinder, arbeitet halbtags. Er hat volles Gehalt. Und wie übrigens auch in Deutschland üblich, verlässt sich die Frau in den Finanzfragen meistens auf den Mann. Das heißt, sie sagt, ah ja, der kümmert sich schon darum, dass das Geld, was er quasi verdient, auch irgendwie gut angelegt wird oder dass wir Vermögen anhäufen und so weiter und so weiter. Im Fall der Scheidung stellt sie fest, ah, der hat gar nichts gespart. Sondern leider hatte er ja eine Freundin und leider ist das ganze Geld, von dem sie gedacht hatte, es wäre angespart worden für schicke Anzüge und Zweitwohnungen raufgegangen. Ich sag's mal so, ja.
Da kann man nichts mehr verteilen, klar.
Kann man nichts mehr verteilen. Ja. Das ist tatsächlich nur in Deutschland, Zypern und noch einem dritten Land so. In fast allen anderen EU-Ländern wird es anders geregelt, nämlich sehr viel emanzipatorischer. Da gehört das Vermögen und alles, was während einer Ehe erwirtschaftet wird, beiden Partnern zu gleichen Teilen. Das heißt, beide entscheiden, welches Geld sie ausgeben wollen. Beide haben Zugriff auf Konten. Beide machen sozusagen finanzpolitische Sachen zusammen. Hm. Also unser Eherecht hat nicht mehr so sehr viel mit der heutigen Lebenswirklichkeit der Menschen zu tun. Und was mich aber, warum es das auch in einer Sendung schon zusammenpasst, was mich schon erschrocken hat, das wird schon ein irrer Aufwand betrieben, um diese Liebe und um diese Ehe zu inszenieren. Aber dann machen sich vor allem die Frauen, und das finde ich ein bisschen erschütternd, wirklich wenig Gedanken darüber, wie man eigentlich da finanziell durchgeht. Also man darf nicht vergessen, ich habe eine Umfrage gelesen, dass von den Millennial-Frauen, also die 30- bis 39-Jährigen, jede siebte Frau kein Konto hat. Und 67% der Millennial-Frauen verlassen sich bei Finanzfragen voll auf ihren Partner. Da sind wir ja bei der jungen Generation. Da merkst du schon so, ey Leute, irgendwie, das ist nicht modern. Und das ist natürlich durch unser Ehegüterstandsrecht jetzt auch nicht gerade befördert.
Aber gut, das erklärt natürlich auch, warum der Hochzeitstag als der schönste Tag im Leben gilt, weil danach wird es düsterer. Das ist klar.
Finanziell gesehen.
Genau. Jetzt wollen wir nicht alles schon spoilern. Also liebe Hörerinnen und Hörer, die Details dazu und das Ganze auch noch unterhaltsam aufbereitet, sehen Sie dann an diesem Donnerstag bei Reschke Fernsehen. Und in der nächsten Woche wird unter anderem die Frage beantwortet, warum denn öffentliche Toiletten und intakte Bushaltestellen in einigen Städten wie Dresden, Leipzig oder Münster einfach abgerissen werden. Das hat nämlich was mit Werbeverträgen zu tun. Wusste ich auch nicht, was kein Mensch. Das können Sie nächste Woche bei Reschke Fernsehen sehen. Und wir gucken jetzt nochmal, was unter dem Stichwort Ehe und Scheidung diese Woche im politischen Berlin lief.
Ampelstörung.
Markus Söder und Sarah Wagenknecht sind sich einig, mal wieder kann man vielleicht sagen, was da diese Woche von der FDP beschlossen wurde, ist die Scheidungsurkunde der Ampelkoalition, haben die beiden gesagt. Und es geht um einen 12-Punkte-Plan der FDP zur Wirtschaftswende. Das ist also jetzt am Wochenende beim FDP-Parteitag, soll das in ausführlicher Form beschlossen werden, hat jetzt schon das Präsidium vorab so abgenickt und darüber gibt's große Aufregung. 12 Punkte zur wirtschafts- und finanzpolitischen Ausrichtung, quasi alles anders als die Ampel das bisher macht. Vielleicht gucken wir ganz kurz aufs Papier selbst, auf die 12 Punkte, die können wir drei natürlich schon auswendig. Frau Reschke, was ist Ihr Lieblingspunkt?
Ah, die können wir schon auswendig. Ja, ich kann die schon machen. Also
nur den schönsten.
Ich überlege gerade. Nee, ich habe ihn. Ich finde den schönsten Bürokratieabbau. Das ist sicher nicht der, den Sie gedacht haben. Aber Bürokratieabbau finde ich ungefähr den größten, langweiligsten Klassiker der Forderungen sämtlicher Parteien. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Bürokratie abbaue. Das ist ungefähr so, wie dass die Bildung reformiert werden soll. Ja, nee, ist klar.
Schreibt sich schnell auf. Ne?
Nee, da sind auch vor allen Dingen die besten Witze schon von Lisa Paus gemacht, die eine Behörde zum Bürokratieabbau gründen wollte mit 5000 Leuten.
Also ich glaube, das wird ein absoluter Kracher.
Aber schön ist wirklich, finde ich, dieses Revival des Neoliberalismus. Ich habe mich darüber gefreut. Erlebt denn der alte Neoliberalismus noch? Also wir sagen, Soli für die obersten 10 Einkommensprozent, die ihn ja noch bezahlen müssen, nehmen wir weg und im gleichen Atem zu sagen wir Bürgergeld kürzen wir sofort, wenn jemand nicht mitspielt, um 30%. So, da habe ich gedacht, guck mal, ne, der alte Dauer, der Evergreen der FDP, er funktioniert immer noch. Das
ja, soll ich noch schnell sagen, also die abschlagsfreie Rente mit 63 soll abgeschafft werden. Die Bürgergeldreform hat ja die Ampel erst gemacht übrigens, muss man sich auch nochmal erinnern, wieder zurückdrehen. Und auch schön, es soll die Ampel oder wer auch immer, die Regierung soll schwören, 3 Jahre lang keine neuen Sozialleistungen einzuführen. Einfach so, weil Christian Lindner mal angefangen hat als mitfühlender Liberaler deswegen. Also was halten wir inhaltlich davon? Du, Andreas, du hast es schon gesagt und eigentlich hat es auch die FDP selbst schon gesagt, die Vorschläge sind nicht neu, sind jetzt bloß nochmal gebündelt. Ist es jetzt tatsächlich, und ich glaube, daher kommt auch vieles von der Aufregung wie das Lambsdorff-Papier 82, das hatte ja eine ganz ähnliche Stoßrichtung, nämlich das sollte eine Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sein. Die Richtung geht es ja jetzt auch und das hat zum Bruch der sozialliberalen Koalition geführt und zum Wechsel zu Kohl und ich glaube, deswegen haben jetzt viele gedacht, der Lindner will was ganz Ähnliches machen, oder?
Ja, ich glaube, aber ich bin so ein bisschen überrascht gewesen über diese Wucht, mit der das eingeschlagen ist. Natürlich ist dieses Papier irgendwie ein Papier der Zumutung und der Schmerzen, vor allen Dingen für den SPD-sozialpolitischen Flügel, also für jeden gestandenen sozialdemokratischen Sozialpolitiker, der fällt natürlich tot um, wenn er das liest. Gleichzeitig hat die SPD irgendwie der FDP aber auch den Gefallen getan, wirklich über dieses Stöckchen zu springen. Die sind alle drauf. Der Mützenich hat sich aufgeregt, Mottenkiste und Heil hat gesagt, das ist alles Unsinn und kommt nicht. Und der Klingbeil hat gesagt, wir werden nichts tun, was die arbeitende, leistungsträgende Bevölkerung hier irgendwie schadet. Und jetzt gibt's auch schon Gegenpapiere aus der SPD. Und also das Willy Brandt-Haus quasi gefällt sich gerade in seinem Abwehrkampf gegen diesen schlimmen neoliberalistischen Hauch, der da wieder durch Berlin weht. Und ich fand total interessant, wie die Grünen reagiert haben, nämlich Parteichef Nuripur, der hat sich gestern hingestellt und hat gesagt, naja, also es ist ein Parteitag, da beschließen Parteiprogramme, das ist ihr Pur-Programm und es ist auch okay so, das machen die anderen auch. Und da habe ich so gedacht, so kann man damit natürlich auch umgehen, ja, das einfach mal abtropfen lassen und sagen, na, ihr könnt da in eure Programme mit Blick auf die nächste Wahl schreiben, was ihr wollt, das hat ja mit der Regierung erstmal gar nichts zu tun.
Annalena Baerbock hatte sich ja mittlerweile auch dazu nochmal geäußert dann doch und zu mehr Geschlossenheit gemahnt, jetzt auch gerade vor der Europawahl und gesagt, dass man irgendwie jetzt doch da nicht wieder Streit zeigen dürfte. Da habe ich auch gedacht, eigentlich war es, ich fand es ganz schlau, dass die Grünen eigentlich mal nichts gesagt haben, weil bis jetzt war es ja immer so, dass im Streit zwischen FDP und oder in der Ampelkoalition sich eigentlich gefühlt immer eher Grüne und FDP gestritten haben und die SPD, wo man immer dachte, was macht eigentlich die SPD, was sagt die denn eigentlich dazu oder was sagt der Kanzler, das hatte man dann irgendwie nicht mitgekriegt. In diesem Fall waren die Grünen jetzt mal außen vor, das hätte ich mir jetzt mal gegönnt als Grüne, jetzt mich nicht schon wieder sozusagen in die Frontlinie reinzuziehen, aber ich glaube, in diesem Fall steht auch die SPD mehr vorne. Mir ging es genauso, ich habe auch ein bisschen gelacht, weil ich dachte, ja gut, also, dass die FDP jetzt irgendwie da die alten Dinger rausholt und die aufschreibt und das sagt, ist ja nochmal so, hallo, wir sind auch da. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, die FDP steht ja nun wirklich nicht besonders gut da in den Umfragen, also zwischen 4 und 5% gerade. Die haben nochmal nachgeguckt, 11,5% gehabt bei der letzten Bundestagswahl. Das ist natürlich schon ein massiver Verlust von ja, über 50%. Das heißt, die müssen auch, es wirkt so ein bisschen verzweifelt, nochmal so, hallo, wir sind's doch, ja. So, ich glaube einfach, dass das nicht so ankommt. Also ich finde, ich weiß nicht, man ist bei dieser Koalition, das ist ja eh so eine schwierige Angelegenheit, diese Ampel. Und man darf ja auch nicht vergessen, sie hat sich ja jetzt nicht aus Liebe, wenn wir nochmal bei dem Thema Hochzeit bleiben wollen, es ist ja nun nicht aus Liebe entstanden, sondern es ist ja tatsächlich eine Vernunfthochzeit gewesen. Und das kracht halt an allen Stellen. Also da muss man sagen, es muss dann doch Liebe sein. Ich befürchte nur, wenn wir auf das Parteienspektrum in Deutschland gucken und wie es sich immer weiter auseinanderfieselt, dann wird es zunehmend schwieriger werden, Zweierkoalitionen zu haben. Und damit haben wir immer diese Verhandlungen miteinander und da wird sich immer ein Partner oder an der einen oder anderen Stelle nicht wohlfühlen. Und dass jetzt FDP und Grüne wirklich schon sehr maximal weit auseinander sind, obwohl in diesem Fall die SPD, ist jetzt auch kein Wunder. Es ist natürlich dann auch ein bisschen billo, dass die Opposition, also Herr Söder, kreuzt sich natürlich wie so ein Schnitzel, dass er jetzt, oder wie ein Schweinebraten müsste man bei ihm sagen, dass er jetzt wieder irgendwas geliefert kriegt, indem er sagen kann, guck mal, die können es nicht und ihr müsst uns wählen. So eine Gelegenheit lässt er natürlich nicht aus. Es ist so ein Rauschen wieder, was durchgeht, was am Ende, und das ist das Bedauerliche, finde ich, gerade in dieser jetzigen Zeit so ein bisschen das Gefühl nährt, ach, das bringt doch alles nichts mehr. Oh, diese Demokratie kriegt das irgendwie nicht hin. Ja, oh, die Politik kann das nicht. Oh, die etablierten Parteien. So. Das ist das, was der größte Schaden, finde ich, da dran.
Jetzt muss man aber sagen, es gibt ja wirklich, und Sie haben den Punkt schon gebracht, es gibt ja diesen entscheidenden Unterschied zu 1982, dass nämlich nicht die FDP das Zünglein an der Waage ist und eine quasi Alternativkoalition, in die man sich einfach nur rüber robben muss, irgendwie bereitstünde, sondern es braucht ein Dreierbündnis und die FDP kann nicht mal eben zu Friedrich Merz laufen und sagen, lass uns mal schwarz-gelb machen, weil da haben sie nämlich keine Mehrheit. Und auch das alleine zeigt ja auch irgendwie schon, dass dieses Papier gar nicht die Brisanz haben kann, wie damals. Also die FDP kann natürlich die Koalition in die Luft sprengen, das ist schon klar. Aber das weiß auch jeder, das wäre dann wahrscheinlich ihr Selbstmordattentat, weil danach war es das dann. Und in dieser Lage, das glaube ich auch nicht, dass Lindner das macht.
Das riecht nach Ärger.
In 6 Wochen ist die Europawahl und danach im September wird 3-mal in Ostdeutschland gewählt, nämlich erst in Thüringen und Sachsen, dann in Brandenburg. Und in den Umfragen sieht es so aus, bei der Europawahl wird die AfD Stand jetzt zweitstärkste Kraft und in den 3 ostdeutschen Ländern wird sie jeweils Platz 1. Es sei denn, es wird noch eine große Aufholjagd der Nächsten geben. Das ist in der Regel die CDU. Aber im Moment sieht es eigentlich so aus, als ob es ganz gut läuft für die AfD. Allerdings zugleich, wenn man sich die aktuellen Nachrichten anguckt, haben die zu kämpfen mit diesem Schmiergeldskandal, haben da die beiden Spitzenkandidaten sozusagen Platz 1 und 2 der Europaliste, Herr Krah und Herr Büstron, Geld aus russischen Quellen bekommen, wird geklärt, gibt's Vorwürfe. Dann ist ein Mitarbeiter, von dem Krah festgenommen worden, weil er Informationen an China rübergekabelt haben soll. Im Fernsehen gibt's die Entzauberungsversuche mit Höcke und Chrupalla. Chrupalla bei der Kollegin Mioska und Höcke im TV-Duell. Und Höcke steht vor Gericht wegen einer SA-Parole und so weiter. Also eigentlich, die Schlagzeilen sind relativ negativ. Frau Reschke, das scheint der AfD alles nicht zu schaden. Warum eigentlich nicht?
Naja, das ist ja eine Entwicklung, die wir nicht nur in Deutschland erleben, sondern ich finde, das hat man am stärksten erlebt in den USA. Also ich meine, ein Präsident, der Vergewaltigungsvorwürfe hat, beziehungsweise Töne hat mit Grab them by the pussy, wäre einfach, wenn er aus einem anderen Lager käme, niemals Präsident geworden. Ein Präsident, der, weiß ich nicht, zum Sturm aufs Kapitol aufruft oder zumindest animiert, könnte nicht nochmal gewählt werden, aber man sieht eben, es ist möglich. Und das heißt, wir haben eigentlich schon zu tun mit einem Aufweichen oder einem Ausverkauf von Vorstellungen, wie Politik zu sein hat, wie Parteien sich zu verhalten haben, welche Werte in dem Land zählen, welche Werte für wen gelten, so, das findest du überall. Und deswegen befürchte ich, ist auch der Punkt, dass die AfD jetzt, selbst wenn jetzt ihr nachgewiesen würde, dass Herr Büstron, also schlagfest noch deutlicher, dass Herr Büstron und Herr Krah also definitiv Geld aus Russland genommen hätten, dann ist das, glaube ich, nichts, was den Wähler, der sich für die AfD entschieden hat, umstimmen würde. Weil es ja eher um ein Dagegen und ein anders und ein Gefühl von, es muss irgendwie nicht so sein, wie es jetzt ist. Ich möchte irgendwie wieder zu einer gewissen, weiß ich nicht, Sicherheit, Verbindlichkeit. Und ich glaube, deswegen ist es völlig egal. Also wir haben ja, ich weiß gar nicht, was man noch enthüllen soll oder was man noch enttarnen möchte. Es ist doch alles auf dem Tisch.
Bei Trump hat ja sogar mal über sich selber gesagt, er könnte jemanden auf der Fifth Avenue erschießen und er glaubt, die Leute würden ihm trotzdem noch zujubeln. Ich fand das damals wahnsinnig vermessen und heute glaube ich, das ist total, das ist wahrscheinlich der wahrste Satz, den er in seinem ganzen Leben gesagt hat. Also das ist, ja. Man muss es wirklich befürchten, dass es stimmt. Ich habe bei Trump jetzt so gedacht, was ihm vielleicht wirklich schaden könnte, sind diese Fotos aus dem Gerichtssaal, wo dieser eingefallene, alte, schlecht geschminkte Mann auf der Anklagebank sitzt. Und er wirkt auf einmal so klein, wenn er nicht auf der Bühne steht und einen dicken Max markiert, dass ihm sowas vielleicht noch schadet, weil das Bild, was er so gerne von sich selber zeichnet, des dynamischen, mächtigen Machers oder so, dass das dadurch ein bisschen ins Wanken gerät. Und vielleicht ist das ja auch bei der AfD so ein bisschen, also sagen wir mal, Maximilian Krah, besonders gut sieht er jetzt gerade nicht irgendwie aus, wenn er da unter Druck kommt im Fernsehen. Und da machen ja auch viele Kollegen von Ihnen einen guten Job, einfach die ihn da in die Enge treiben. Also bin ich mal gespannt, ob das so ganz glatt an ihm vorbei perlt.
Ja, aber das wird aber dann gerade gegen die Formate sprechen. Ne? Frau Reschke sagt gerade, das mit dem Entzaubern ist schwierig, dass dann eben Chrupalla bei Miosga sitzt, dass dann Höcke sich duelliert und da tritt er ja auf, ne, auf Augenhöhe sozusagen. Das würde dann ja gerade nicht funktionieren. Dann stehen sie da als ernstzunehmende Politiker, die halt nur eine abweichende Meinung haben.
Das ist aber das, was ja passiert, ne? Also weil Talkformate sich nicht so wahnsinnig gut dazu eignen, aus Menschen was rauszuholen oder zu entlarven. So, dafür sind einfach andere Formate besser. Das ist einfach sehr schwierig. In einem Live-Gespräch ist es eigentlich kaum möglich. Das ist ja auch das Problem, was wir immer wieder sehen. In dem Moment, wo du siehst, das konnte man ja jetzt bei Höcke sehen, das konntest du auch bei Chrupalla sehen, in dem Moment, wo du ihnen was hinlegst und sagst, ist es denn nicht ein Problem? Dann sagen sie, ja, das hat jetzt mit mir nichts zu tun. Ach so, das finde ich auch komisch. So, sie haben halt immer eine Möglichkeit, sich rauszuschleichen. Und damit gewinnst du da meiner Meinung nach nichts. Aber nochmal, ich glaube, es ist auch Quatsch, wir brauchen die nicht mehr enttarnen. Also wir wissen, wie Herr Höcke denkt. Ich weiß, wofür die AfD steht und entweder wähle ich sie deswegen und ich würde behaupten, die Leute machen das deswegen. Das ist ja, das war 2017 und 2018 noch anders, aber heute, 2024, müssen wir nichts mehr enttarnen. Das ist vollkommen klar. Und wir müssen uns klar sein, dass ein Teil der Bevölkerung auch die AfD wählt, vielleicht auch wegen Remigrationsfantasien, obwohl ich das eigentlich gar nicht... Und damit muss man sich auseinandersetzen. Ich glaube, wenn der AfD... was schadet, dann ist es eigentlich eher die vielen anderen, also dann ist es eher das Bündnis Sarah Wagenknecht, was ihren Stimmen abkaufen könnte. Oder wenn jetzt Herr Aiwanger, was ich jetzt nicht glaube, bundespolitisch mit seinen Freien Wählern noch zum großen Durchbruch kommt, dann ist es vielleicht auch was, wo man sagt, ah, okay, gut, das Rassistische hat er jetzt nicht mit drin, sonst hat er auch viel populistische Versprechen, dann bin ich eher da. So. Also, das ist interessant, dass ich auch dieses, wie soll ich sagen, dieses teilweise etwas populistische Feld auch nochmal aufspaltet.
Ja, wobei jetzt in den Ostländern das Bündnis Sarah Wagenknecht zweistellig ist in den dreien, wo gewählt wird und die AfD trotzdem stärkste Kraft.
Ja.
Also das wird alles noch schwierig bei den Regierungsbildungen und die sieht ja auch so aus, als ob sie in den Bundestag einziehen wird und sowas. Dann, genau, wir haben es schon gesagt, entweder Dreierkoalition dagegen, in den Ländern wahrscheinlich oft noch mehr, vier uns geht. Oder eben die GroKo überall, zumindest im Bund. Also und das füttert ja erfahrungsgemäß die Populisten dann immer, ne? Diese Allparteienkoalition.
Ich habe nur mal interessanterweise, es gibt ja immer den Gedanken, dass man sagt, ja gut, dann sollen sie halt regieren, so nach dem Motto. Dann müsste man es halt ausprobieren. So, das ist ja ein viel gesprochenes Wort. Da werden sie schon sehen, dass sie es auch nicht können oder dass sie es nicht hinkriegen. Ich habe mal lange mit Armin Wolf gesprochen vom ORF, der große Anchorman des ORF. Und das, in Österreich hat das ja nun schon öfter durchpraktiziert. Man sieht es ja an der FPÖ, die ja zum Beispiel in Kärnten mit Lars Haider damals regiert haben. Und er sagt, na ja, also das Problem ist in dem Moment, wo die in der Regierung sind, ist schon das Problem, also auch in der Landesregierung oder in einem Bundesland. Da kann schon auch in einer kurzen Zeit viel Schaden angerichtet werden, übrigens auch finanzieller Schaden. Und den kriegt dann aber dann die Regierung, die gerade dran ist, gar nicht mal so ab, sondern dann hast du erstmal das in die Grütze geritten. Und dann kann die nächste Regierung versuchen, das wieder aufzurichten. Wir erleben das ja auch gerade in Polen. Das ist ja nicht so einfach, ne? Das Land wieder nach der Peace jetzt wieder umzubauen. Und du kommst dann in so eine Spirale, Populisten werden wieder abgelöst von demokratischen Parteien, die versuchen es dann zu retten. Dann ist die Bevölkerung wütend, weil es mit Schmerzen zu tun hat. Wählt wieder Populisten, dann bist du in so einem ewigen Hin- und Herspiel. In Argentinien kann man das auch gut sehen.
Oder in Italien, ne? In Italien,
ist genau.
Wunderbar.
Und da kommst du irgendwie auch dann nicht mehr voran, ne? Und das ist echt, wenn das einmal so gebrochen ist, dieser Damm, dann ist man wirklich in Schwierigkeiten.
Ja, das sind nachdenkliche Worte, mit denen wir heute die Folge beenden müssen. Aber ist auch nicht schlecht, mal nachdenken. Alle, die über noch ganz weitere Themen, über die sie bislang noch gar nicht nachgedacht haben, auch mal nachdenken wollen, die können jeden Donnerstag einschalten. Das Erste Deutsche Fernsehen und sehen dort Anja Reschke bei Reschke Fernsehen. Wir sagen an der Stelle vielen lieben Dank fürs Dabeisein.
Vielen herzlichen Dank.
So, und zum Abschied kommt noch einmal mein kleines Sprüchlein. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß, manche von Ihnen halten Hauptstadtjournalisten für ein verhätscheltes und verwöhntes Pack und das stimmt im Prinzip auch, aber einige von uns haben es auch wirklich nicht leicht. Ich zum Beispiel kann mich an meinen Junggesellenabschied gar nicht mehr erinnern, aber ich bin trotzdem an einen kleinwüchsigen Mann gekettet, mit dem ich jede Woche zu ihrer Information und Unterhaltung einen Podcast machen muss. Und wenn Sie mir dafür ein kleines bisschen Anerkennung zollen wollen, dann seien Sie doch so gut und stimmen für uns beim Deutschen Podcastpreis ab. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.rnd.de/gun. Ich sage, kommen Sie gut durchs Wochenende und die nächste Woche. Wir hören uns am Freitag wieder und sagen bis dahin, machen Sie es gut.
Ja, und nächsten Freitag ist ja dann schon Mai. Also kann man jetzt mit Fug und Recht sagen, spätestens am 4. Mai sind wir bei Ihnen. Und wie das auf Englisch klingt, das hören Sie jetzt, denn das letzte Wort hat Luke Skywalker alias Mark Hamill.
Attention, the air alert is over. May the force be with you.